Und der Herr redete zu Josua: Rede zu den Söhnen Israel, bestimmt für euch die Zufluchtsstädte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, damit dorthin ein Totschläger fliehen kann, der jemanden aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat. Sie sollen euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, dann sollen sie den Totschläger nicht in seine Hand ausliefern, denn er hat seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen und hat ihn vorher nicht gehasst. Und er soll in jener Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat, bis zum Tod des Hohenpriesters, der ihn in jenen Tagen sein wird. Dann mag der Totschläger zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus gehen, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Und sie heiligten Kedesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordan, östlich von Jericho, bestimmten sie Beser in der Wüste, in der Ebene, aus dem Stamm Ruben und Ramoth in Gilead, aus dem Stamm Gad und Golan, in Basan aus dem Stamm Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Söhne Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte weilte, dass dorthin jeder fliehen konnte, der jemanden aus Versehen erschlagen hatte, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers starb, bevor er vor der Gemeinde gestanden hatte. Hier setzen die Israeliten das um, was wir schon im 4. Mose im Kapitel 35 gesehen haben, was Gott durch Mose befohlen hat, nämlich, dass die Israeliten 6 Zufluchtsstädte einrichten sollten. 3 westlich des Jordan und 3 östlich des Jordan. Gleichmäßig verteilt. 1. Mose, Kapitel 9, Vers 6, da hat Gott die Todesstrafe für Mord eingeführt. Da hat er gesagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, deswegen ist jeder einzelne Mensch unendlich viel wert. Es gibt nur einen von jedem. Und letztlich so viel wert, dass Gott Jesus für uns gegeben hat. Jesus wäre gekommen und für jeden Einzelnen gestorben. So sehr schätzt Gott jeden Menschen. Und deswegen sagt er dort im 1. Mose, ihr dürft Tiere schlachten und essen, aber hier wäre einen Menschen ermordet, dessen Blut soll auch vergossen werden, weil der Mensch unendlich viel wert ist. Mord wurde nicht toleriert in Israel. Dort im 4. Mose Kapitel 35 heißt es auch im Kontext von dem Ganzen, wenn der Mörder nicht zur Verantwortung gezogen wird, dann würde es das Land verunreinigen. Mord sollte nicht geduldet werden in Israel. Und es war so, dass es damals keine Polizei gab in Israel. Deswegen wurde diese Aufgabe von den Familien wahrgenommen. Und in dem Fall der nächste Verwandte, das war dieser Bluträcher, der nächste Verwandte war dafür verantwortlich, den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen. Das ist eine Sache, die gibt es eigentlich in vielen alten Kulturen. Diese Blutrache, wenn einer ermordet wird, dann muss der Nächststehende von dem, der ermordet wurde, hingehen, den anderen umbringen. Ich habe gehört von einem so einem klaren Streit in Italien, der über 400 Jahre lang ging, wo tausende Männer umgekommen sind. So eine Clanfehde. Am Ende wusste keiner mehr, warum das überhaupt angefangen hat. So soll das natürlich nicht sein. So ist es natürlich nicht gemeint, was Gott hier sagt. Es war nicht ganz klar, wie Israel das gehandhabt hat. Aber nach dem Gesetz war es eigentlich so, dass nicht der Nächste, von dem der ermordet wurde, der Bluträcher, einfach hingehen konnte und den Mörder umbringen konnte. Sondern der musste eigentlich vor Gericht gestellt werden. In seiner Stadt, vor die Ältesten. Und im Gesetz wird ganz klar gesagt, dass mindestens 2 Zeugen da sein müssen. Auf die Anklage von 2 oder mehreren Zeugen wird eine Sache gerichtet. Es konnte nicht so sein, dass einer einfach das Gesetz in seine eigene Hand nimmt. Und auch im 4. Mose 35, im Kontext von Blutrache wird es klargestellt auf zwei oder drei oder mehrere Zeugen hin. Dann sollte ein fairer Prozess gemacht werden. Gott ist fair, Gott ist gerecht. Und das soll sich auch in unserem Gerichtswesen ausdrücken. Fairer Prozess. Und dann erst, wenn er für schuldig befunden wurde, wenn er verurteilt wurde, dann sollte der Bluträcher und die Zeugen denjenigen hinrichten. Wie gesagt, es gab keine Polizei und kein Justizwesen in dem Sinn, das verstaatlicht war. Es war eine Theokratie unter Gott und dann waren die Familien eigentlich schon für sehr viel verantwortlich. Inzwischen gab es noch die Ältesten, die eben Gericht gehalten haben in der Stadt. Nun war es jetzt offensichtlich so, dass die Israeliten sich nicht immer dran gehalten haben. Dass sie in dem ersten Zorn, wo die Emotionen hoch waren, war mein Bruder ist umgekommen und der war's. Also auf ihn. Was er einfach auf den Totschläger loszurennen und den in dem ersten Zorn umzubringen und den Verwandten zu rächen ohne irgendeinen Prozess. Und das soll nicht so sein. Und deswegen lenkt Gott es hier in geregelte Bahnen. Und Gott macht einen klaren Unterschied zwischen Mord, absichtlich, wo der Hass im Herzen hatte, den umbringen wollte, und Totschlag. Also von mir aus, du fährst im Auto und irgendein Kind rennt dir rein und fährst das Kind nieder und es ist tot. Hast es nicht geplant, war ein Unfall. Oder das Beispiel, was wir in der Bibel sehen, ist, dass einer mit der Axt irgendwie sein Holz hackt und das Beil fliegt ihm weg und zieht irgendeinen anderen einen Scheitel, der halt zufällig gerade vor ihm steht. Haben wir den Pfadfinder gelernt, nie in die Richtung von wem hacken, wo einer steht. Unabsichtlich. Und da gab es eben diese Zufluchtsstätte, in die der Totschläger fliehen durfte. Da war er beschützt. Da wurde ihm ein fairer Prozess garantiert. Es gab 6 Städte. Alle Städte waren Levitenstädte, also Städte, wo die Leviten gewohnt haben. Dazu kommen wir auch noch gleich. Leviten waren diejenigen, die den Dienst im Heiligtum getan haben, die das Gesetz gut kannten. Und diese Städte, die waren gleichmäßig verteilt. Wenn ihr es auf der Karte anschaut, eine im Norden, eine in der Mitte und eine im Süden, sowohl westlich als auch östlich des Jordans. Sie waren leicht zugänglich. Die Straßen sollen in gutem Zustand erhalten sein in diese Städte, wird uns im 4. Mose gesagt. Und es war auch nicht irgendwie ein unüberwindbares Hindernis dazwischen, dass die erst den Jordan hätten queren müssen oder sowas. Also jeder sollte ziemlich schnell und ziemlich leicht in so eine Zufluchtsstadt kommen können, wenn es nötig war. Und der Totschläger konnte dahin fliehen. Und dann wurde im Stadttor das entschieden. Stadttor war sowas wie das Rathaus und das Gericht gleichzeitig damals. Da sind die Ältesten gesessen, die Leiter. Und da wurde Gericht gehalten und diese Dinge entschieden. Und da konnten die dann ihren Fall vorbringen. Wurden Zeugen vorgeladen, wurde ein fairer Prozess gemacht. Und wenn es unabsichtlich war, wenn es absichtlich war, wenn er wirklich ein Mörder war, dann wurde er hingerichtet, verurteilt und hingerichtet. Aber wenn es unabsichtlich war, wenn es ein Unfall war, dann hat die Gemeinschaft den Unschuldigen beschützt. Und dann haben sie den Unschuldigen, nicht den Bluträcher, ausgeliefert. Aber der Totschläger, der musste in der Stadt bleiben. Und zwar bis der hohe Priester gestorben ist. Wieso das jetzt? Macht keinen Sinn, wenn er unschuldig ist, warum kann er denn heimgehen? Ist auch wieder ein Bild. Wir müssen uns daran erinnern, alles im Alten Testament sind Bilder auf Jesus hin. Und so ist es mit dem auch, das ist keine Ausnahme. Im Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, ein Beistand in Nöten reichlich gefunden. Gott ist unsere Zuflucht. Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 18. In dem Werk Jesu, in der Verheißung Gottes, heißt es dort, haben wir einen starken Trost, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Also auch diese Zufluchtsstadt ist ein Bild auf Jesus hin, auf Gott hin. Wir können zu ihm hinlaufen. Wir können frei sein von unserer Schuld und leben, weil unser Hohepriester Jesus für uns gestorben ist. Deswegen musste der in der Stadt bleiben, bis der hohe Priester gestorben war. Es ist ein Bild auf Jesus hin, ist was Prophetisches wieder, was wir hier haben. Und Jesus ist wie diese Zufluchtsstadt. Jesus ist leicht erreichbar. Er sagt, wer immer kommen will, komme. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Sohn gesandt hat, damit wer immer zu ihm komme und glaube, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er ist zugänglich. Wer immer kommen will, der darf kommen. Er ist offen für alle, die zu ihm laufen. Diese Zufluchtsstädte waren 24 Stunden offen. So ist auch Jesus offen, dass wir zu ihm kommen dürfen. Aber wie in der Zufluchtsstadt müssen wir auch in Jesus sein, um gerettet zu sein. Wir müssen in ihm sein. Es gibt auch keine Alternative. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus allein, du musst in ihm sein. Unterschied ist zwischen der Zufluchtsstadt und Jesus, dass in der Zufluchtsstadt nur die Unschuldigen Gnade und Schutz gefunden haben. Zu Jesus dürfen auch die Schuldigen laufen. Jesus ist eine Zuflucht für uns Sünder. Und da bin ich sehr froh dafür. Wenn wir uns schuldig gemacht haben, wenn wir unter dem Zorn Gottes sind, unter dem Gericht Gottes, dann dürfen wir voll Vertrauen zu Jesus laufen und Vergebung erhalten für unsere Lebensschuld. Und wir können sicher sein, wir können Zuflucht finden. Und mehr als das eigentlich. Wir finden Adoption in Jesus. Nicht nur, dass wir Verbrecher sind, die Vergebung empfangen, sondern wir werden sogar noch adoptiert von dem Richter. Wir werden Gottes Kinder. Wir werden seine Erben, Miterben mit Jesus Christus, heißt im Neuen Testament. Es ist wunderbar, was wir in Jesus haben. Kapitel 21, Vers 1. Da traten die Familienoberhäupter der Leviten zum Priester Eleazar und zu Josua, dem Sohn des Nun, und zu den Familienoberhäuptern der Stämme der Söhne Israel und sagten zu ihnen in Silo im Land Kanaan, der Herr hat durch Mose geboten, uns Städte zum Wohnen zu geben, sowie deren Weideplätze für unser Vieh. Da gaben die Söhne Israel den Leviten von ihrem Erbteil nach dem Befehl des Herrn diese Städte und ihre Weideplätze. Und ihr dürft die selber durchlesen. Die Städte und die Weideplätze. Jede Familie hat hier ihre Städte bekommen aus dem Stamm Levi. Wir lesen weiter im Vers 41. Wir rasen heute wieder durch die Bibel. Alle Städte der Leviten inmitten des Eigentums der Söhne Israel, 48 Städte und ihre Weideplätze. Diese Städte hatten Stadt für Stadt ihre Weideplätze rings um sich her. So war es bei allen diesen Städten. So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie es ihnen, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Gott ist ein Gott, der Wort hält, und zwar absolut. Gott wird absolut zu seinen Verheißungen stehen, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Gott wird alle versorgen, die sein Reich zuerst suchen. Du wirst nicht der Erste sein, den er fallen lassen wird. Oder du wirst nicht der Erste sein, der sich Jesus anvertraut und nicht gerettet wird. Oder von mir aus Verheißung, die man nicht so gerne in Anspruch nehmen, der Erste sein, der in Sünde lebt und nicht gezüchtigt wird vom liebenden Vater. Gott steht treu zu seinem Wort, zu all seinen Verheißungen. Und hier werden jetzt die Leviten oder wurden die Leviten gleichmäßig im ganzen Land verstreut. Leviten, wie gesagt, waren diejenigen, die sich im Gesetz auskannten, die für den Dienst am Heiligtum da waren. Ganz Israel verstreut. Alle, die eine Frage hatten über das Gesetz oder über den Gottesdienst, die konnten leicht irgendwo einen Leviten finden, den sie fragen konnten. Leicht Auskunft bekommen. Verstreut in ganz Israel. Genauso wie wir Christen uns nicht zurückziehen sollen auf irgendeine Insel, die Insel der Seligen, die Insel der Christen, und uns abschotten vor der Welt, sondern Wir sind verteilt auf die ganze Welt, verteilt auf jeden Gesellschaftsbereich, dass wo immer wir sind, dass wir dort Zeugnis sind für Gott, wo immer er uns hingestellt hat. Da sind wir Licht und da sind wir Salz. Also die Leviten, die hatten Städte mit Weideland, aber sie hatten nicht ihr eigenes Erbteil in dem Sinn, dass sie ein eigenes Bundesland bekommen haben. Das Levitenland, so wie die anderen Stämme ihr Stück Land hatten. Sondern die waren verstreut über das ganze Land in verschiedene Städte. Der Herr, der Gottesdienst, das war ihr Erbteil. Und das ist ein wunderbares Vorrecht. Die waren privilegiert, die Leviten. Das war Gnade. Wir haben das schon mal in einer der letzten Bibelstunden erwähnt. Aber der Levi und sein Bruder Simeon, die haben großen Mist gebaut. In 1. Mose Kapitel 34, da haben sie alle Männer der Stadt Sichem ermordet, weil der Sohn des Königs von dieser Stadt ihre Schwester Dina vergewaltigt haben. Und die sind hingegangen und haben gleich alle umgebracht zur Rache. Und deswegen dort in 1. Mose Kapitel 49, wo Jakob oder Israel seine Söhne segnet und über ihnen prophezeit, sagt er Folgendes über die beiden Brüder. Er sagt, die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Ich will nichts damit zu tun haben, sagt Jakob. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier, verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Und wie immer hat Gott Wort gehalten. Und Simeon wurde zerstreut in dem Stamm Juda und die Leviten sind in ganz Israel verstreut worden als Diener des Herrn. Leviten waren ein privilegierter Stamm. Warum? Haben auch schon besprochen, weil sie Buße getan hatten. Und weil sie gewillt waren, Werkzeuge für den Herrn zu sein und Simeon nicht. 2. Mose 32, diese Stelle, wo Mose oben auf dem Berg ist, gerade das Gesetz von Gott empfängt, 40 Tage lang nichts gegessen, nichts getrunken, der war so eingenommen vom Herrn. Der Herr hat ihn da irgendwie versorgt. Aber während das Volk unten gewartet haben, sind sie ungeduldig geworden und sie sind zu Aaron gekommen, den Hohenpriester, und gesagt, hey, mach uns ein Götterbild, wie alle anderen Völker das haben. Und Aaron hat gesagt, okay, gebt mir alle einen goldenen Ring. Und dann hat er das geschmolzen und hat so ein Stierbild oder ein Kalbbild, eigentlich ein Götzen aus Ägypten, draus geformt. Und hat gesagt, hey, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten herausgebracht haben. Und dann kam Mose runter von dem Berg und als er das gesehen hat, war zornig, hat die Steintafeln mit den Geboten vom Boden geschmissen, sind zerbrochen, hat Aaron zur Rede gestellt. Was fällt dir ein? Und Aaron hat die blödste Ausrede der ganzen Welt gefunden, hat gesagt, oh, ich kann nichts dafür, das Volk hat mich dazu gedrängt und wir haben einfach das Gold ins Feuer geworfen und schwupps, war ein Kalb da. Schwere Sünde, die sind da um das Kalb rumgetanzt, eigentlich war es so eine Sexparty im Prinzip. Sie sind nackt um dieses Kalb getanzt, so ein heidnischer Götzendienst. Und dann hat Mose gesagt, wer von euch ist für den Herrn? Her zu mir, alle, die für den Herrn sind. Und daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Das war der einzige Stamm, die gehört haben. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder lege sein Schwert in die Hüfte, an die Hüfte, Entschuldigung. Wenn sie es in die Hüfte legen, dann wäre es Harakiri. Geht im Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freunden und seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Herrn. Gingen hin. Auf Götzendienst stand die Todesstrafe in Israel. Wer ist für den Herrn? Wer steht für ihn ein? Wer lässt sich gebrauchen? Kein schöner Dienst. Aber die Leviten, die waren diejenigen, die auf diese Aufforderung zur Umkehr reagiert haben, die die Einladung angenommen haben. die das Schwert in ihre Hand genommen haben. Und wir wissen im Neuen Testament, wie gesagt, wieder alles bildlich für uns, im Neuen Testament, das Schwert des Geistes ist was? Das Wort Gottes, hier. Es ist unser Schwert. Leviten war wichtig, was Gott gesagt hat. Denen war das wichtig. Die waren gewillt, mit Sünde Schluss zu machen. Was dagegen zu tun? Simeon? Nicht. Der ist nicht umgekehrt. Der hat sich allen anderen angepasst. Mit denen mitgemacht. Das war der Unterschied zwischen den beiden. Und wenn du so leben willst, in Kompromiss mit Gottes Wort, gegen Gottes Wort angepasst, ah ja, ich darf auf der Arbeit nicht zu christlich zu sein, sonst glauben die Leute, ich bin in der Sekte. Und naja, ich muss ja mit meinen Freunden ab und zu mal dorthin gehen, mitgehen halt und das machen, weil sonst machen die sich lustig über mich und dann bin ich irgendwie so ein Außenseiter und schwimm lieber mit dem Strom und naja, ich will nicht wirklich kämpfen. Es ist einfacher, dem Fleisch nachzugeben. Ich will das jetzt tun, was ich eigentlich nicht tun sollte. Und wenn du so lebst, dann ist es genauso wie mit Simeon. Dann bist du am Ende zerstreut. Wirst du am Ende mit nichts enden. Dein Leben wird zerstreut, wird diese riesige Leere in deiner Seele sein. Und du wirst zurückschauen am Ende deines Lebens und wird keine Frucht da sein. Keine Frucht für die Ewigkeit. Das Leben wird verschwendet sein. Und Gott will nicht das Äußerliche. Gott will nicht irgendwie einen äußerlichen Gottesdienst, das äußerliche Religiöse, sondern Gott will, dass wir ihm mit Herzen nachfolgen. Ich habe das heute gelesen in meiner stillen Zeit in Jesaja. Da sagt der Herr zu dem Volk, sagt, bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Eure Opfer sind für mich Kotzreaktion. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, diese besonderen Gottesdienste, Sünde und Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, Gebet, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böse zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht. Gott sagt, mir geht es nicht um äußerlichen Gottesdienst, dass du sonntagmorgens in der Gemeinde sitzt, dass du Lobpreislieder singst, dass du einen Fisch am Auto hast. Gott sagt, mir geht es um dein Herz, mir geht es wirklich um dein Leben. Und er ruft das Volk hier ziemlich krass zur Buße auf, sagt, hey, eure Gebete, ich höre sie nicht, eure Opfer, die sind mir ein Gräuel, ich will von dem nichts wissen, solange ihr nicht wirklich umkehrt zu mir. Dieses Doppelleben irgendwie, dieses, heute würde man sagen, Namenschristen irgendwie. Mit dem Mund ja, aber mit dem Leben verleugnen wir den Herrn. Und das ist Gift, das ist wahrscheinlich eine der großen Lektionen im Buch Josua, dass Kompromisse geistlich Gift sind. Gift für unser geistiges Leben. Levi auf der anderen Seite, Kontrast zu Simeon, Levi auf der anderen Seite hat Buße getan. Er hat gesagt, genug mit Sünde. Ich will nicht mehr. Das muss raus aus meinem Leben. Gott, von jetzt an will ich deinen Weg gehen. Wer ist für den Herrn, hat Mose gesagt. Und Levi hat gesagt, ja, ich will umkehren. Ich will für den Herrn sein. Herr, ich will deinen Weg gehen. Und er hört auf diese Einladung Gottes durch Mose. Und was passiert? Gott hat den Fluch in Segen verwandelt in seinem Leben. Ja, Gott ist treu zu seinem Wort gestanden. Levi wurde zerstreut in ganz Israel, wie Gott gesagt hat. Und so ist es mit unserer Sünde. Wir können Sünde nicht ungeschehen machen. Sünde birgt immer in sich negative Konsequenzen. Deswegen sagt Gott, tut es nicht. Und selbst wenn wir umkehren, bleiben oft Narben da. Und Konsequenzen da von der Sünde. Aber was passiert ist, Gott hat den Levi erhoben in Israel, erhoben zu dienen Gottes. Er war gewillt umzukehren, war gewillt gegen den Strom zu schwimmen, ist für den Herrn eingestanden, ganz praktisch, auch wenn das sehr schmerzhaft war in dieser Situation. Ich meine, hier durch Israel zu gehen und da deine Freunde umzubringen, deine Familienangehörigen, die gegen Gott rebelliert haben, umzubringen. Das war eine harte Sache. Geistlich gesprochen, im Wort Gottes waren gewillt, Sünde zu konfrontieren in ihrem Lager. Im Wort Gottes in der Hand, nicht zuzusehen, wie ein Bruder oder eine Schwester in Sünde lebt und sich dadurch selber kaputt macht, wie wir aus Gottes Wort wissen. Nicht wegschauen, weil es einfacher ist, weil es bequemer ist, die Sachen lieber nicht anzufassen. Aber diese Gleichgültigkeit, das ist nicht Liebe. Das ist eigentlich grausam. Ja? Wir schauen nicht einem Kind zu, was mit einer Pistole herumspielt und schau lieber weg. Weil wenn ich was sage oder wenn ich es ihm gar wegnehme, dann wird es weinend, wird vielleicht wütend auf mich sein. Das wäre nicht Liebe. Ich schaue nicht zu, wie sich jemand, den ich lieb habe, ein Familienangehöriger verstümmelt oder wehtut oder umbringt. Und so ist es auch in der Familie Gottes. Mit dem Wort Gottes konfrontieren, zurechtweisen in Liebe und in Demut. Galaterbrief, sagt der Paulus: Brüder, wenn noch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja, schaut nicht weg, geht das an, aber in Demut, in Liebe, das erfordert Mut und Liebe und Mut, die Wahrheit zu sagen, Mut, Sünden anzusprechen. Oft Menschenfurcht, was uns zurückhält. Ich meine, es sind meistens halt die Beliebtesten, die uns die Wahrheit sagen. Das ist die ganze Geschichte von Schneewittchen, oder? Wo die schirche Hexe da, die hässliche, vorm Spiegel steht und sagt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Der Spiegel so: ja, eigentlich du, aber naja, man könnte es auch anders sehen. Da wäre doch noch, und es sind einfach die Wahrheit zu sagen. Mach sie nicht beliebt. Aber diejenigen, die sagen: Mein Bruder, meine Schwester, sie ist mir wichtiger, als ich mir selbst bin. Und das Wohlergehen meines Bruders, meiner Schwester ist mir wichtiger als meine eigenen Gefühle. Das, was mir bequem ist, das, was einfach ist für mich, das sind diejenigen, die der Herr gebrauchen kann. Und das sehen wir hier im Stamm Levi. Ermahnen, das ist leider Gottes ein Teil des Dienstes, wenn wir einander dienen. Das ist der unangenehmste Teil, der am wenigsten Spaß macht, aber ist wichtig. Paulus schreibt an den Timotheus, er sagt: Predige das Wort, steh bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Gehört dazu. Diejenigen kann Gott gebrauchen, die Geschwister mehr lieben als sich selbst und sein Wort mehr ehren als Menschenfurcht. Ihn mehr ehren als Menschen letztendlich. Kapitel 22, auch eine interessante Geschichte hier. Damals rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse zusammen und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch befohlen habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese ganze lange Zeit bis zum heutigen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, treu gehalten. Nun aber hat der Herr, euer Gott, euren Brüder Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hatte. Nun denn, kehrt um und geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Also diese 2,5 Stämme, die östlich vom Jordan ihr Erbteil verlangt haben, und Mose hat ihnen damals schon zugesagt: Okay, ihr dürft hier bleiben, aber unter der Bedingung, dass ihr mit euren Geschwistern, mit dem Rest des Volkes Israel ins verheißene Land einzieht über den Jordan und denen helft, das Land einzunehmen. Jetzt ist es ungefähr 7 Jahre später. Diese 2,5 Stämme waren wirklich treu, haben gemeinsam mit den anderen gekämpft, haben das getan, was sie versprochen haben. Und jetzt sagt Josua zu ihnen: Okay, ihr habt es erfüllt, könnt ihr nach Hause gehen, und er segnet sie. Und er mahnt sie hier, 5 Dinge zu tun. Er sagt: Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf all seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhangen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Achtet auf das, was Gott sagt, sein Wort. Kennt Gottes Wort, studiert es. Liebt Gott, wandelt auf seinen Wegen, seid ihm gehorsam. Hangt ihm an, diese Beziehung mit Gott. Haltet fest an ihm und dann dient ihm mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele solltet es tun. Nicht mit geteiltem Herzen, mit ganzem Herzen. Und Vers 6, Josua segnete sie und entließ sie und sie gingen zu ihren Zelten. Es muss ein sehr emotionaler Moment gewesen sein. Stellt euch vor, 7 Jahre lang haben die miteinander gekämpft, sind füreinander eingestanden, haben ihr Leben füreinander aufs Spiel gesetzt. Man sieht es bei Veteranen, die zusammen im Krieg gekämpft haben, die dann bei diesen Veteranentreffen zusammenkommen, die alten Herren. Da ist irgendwas Besonderes da, was sie ein Leben lang zusammenbindet, weil die im selben Schützengraben gelegen sind irgendwo und jeder hat für das Leben des anderen gekämpft. Und so kann ich mir vorstellen, wo die sich verabschiedet haben, sich umarmt haben, Tschüss gesagt haben, war ein sehr bewegender Moment hier. Diese 2,5 Stämme gehen zu lassen. Vers 7, dem halben Stamm Manasse hatte Mose in Basan ein Erbteil gegeben, aber seiner anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil bei ihren Brüdern jenseits des Jordan nach Westen zu. Und als Josua sie in ihre Zelte entließ, segnete er sie und er sagte zu ihnen, kehrt zu euren Zelten zurück mit großem Reichtum und mit sehr viel Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Bronze und mit Eisen und mit Kleidern in großer Menge. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Also, sie haben reiche Beute gemacht. Aber der Herr sagt ja, die zurückbleiben hier, die sollen genauso teilhaben an der Beute wie diejenigen, die in den Kampf gezogen sind. Auch ein Prinzip für uns hier. Die zurückbleiben, die der Support sind, die Unterstützung daheim, die sollen genauso Anteil haben an der Frucht. Manche Menschen beruft Gott, in die Mission zu gehen zum Beispiel. Er sagt, geh, und die gehen. Dann gibt es andere, die zurückbleiben, die für die beten, die sie unterstützen, die ihnen Geld schicken, Weihnachtspakete zu Weihnachten. Und das ist wichtig, ist auch ein wichtiger Dienst. Seht ihr, jeder kann beteiligt sein an Mission. Und ich glaube, das ist, was der Herr uns sagt. Er sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Manche werden jetzt wirklich gerufen zu gehen. Andere können geben. Und dann gibt es vielleicht die, die nicht geben können, die können immer noch beten. Es kann jeder beteiligt sein. Und das ist gut so. Und die haben genauso Anteil an der Beute, wenn man so sagen will. Wir würden heute sagen, an der geistlichen Frucht. Im Philipperbrief, im Kapitel 4, schreibt der Paulus davon. Schreibt an die Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, die ihn finanziell unterstützt hat und ihn auch ermutigt hat als ihren Missionar. Und er schreibt zu ihnen, dass er sich freut über die Frucht, die sich zugunsten ihrer Rechnung mehrt. Sagt, wenn ich hier rausgehe, von euch unterstützt und andere Menschen zu Jesus bringe, dann geht das genauso auf euer geistiges Konto wie auf meines. Ihr werdet im Himmel genauso belohnt werden, wie ich belohnt werde. Das ist der Schlüssel. Auch die Unterstützer sollen Anteil haben an der Frucht. Vielleicht als für euch Frauen. Die Bibel sagt, dass die Frau die Hilfe des Mannes sein soll. Ich denke, dasselbe Prinzip. Wenn ihr euren Mann unterstützt, genauso Anteil an der Frucht. Und ich möchte, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Alles, was wir tun, tun wir für Gott. Es ist nicht heiliger, Missionar zu sein, als Fliesenleger oder was immer, im Büro zu sitzen. Was immer wir tun, tun wir für den Herrn. Und wo immer wir einander unterstützen, auch das tun wir für den Herrn und auch da bekommen wir Belohnung und Frucht für das, was wir tun. Vers 9. Da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten auf Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Aussehen. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut, vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Also auf der Westseite, noch hier, Söhne Israel sind hier die, die westlich des Jordans sind, die 9,5 Stämme. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Und die Söhne Israel sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead, Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels. Und jeder von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses in den Tausendschaften Israels, und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels geübt habt, dass ihr euch heute abwendet von dem Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn aufzulehnen? Haben wir noch nicht genug an der Sünde mit Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben? Das war die Geschichte mit Bileam, diesem schrägen Vogel, diesem Propheten, den Barak, der Moabiterkönig, angeheuert hat, um Israel zu verfluchen. Und, lange Geschichte kurz, ihr kennt es, Bileam konnte nicht fluchen, sondern nur segnen. Er stand da oben auf dem Berg, hat hinuntergesehen, Israel hat gelagert in der Form eines Kreuzes. Auch wieder so ein Bild, weil Jesus für uns gekreuzigt wurde. Wenn wir es angenommen haben, sind wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Fluch ist weggenommen, niemand kann uns fluchen, Gott hat nur Segen für uns. Und dann hat der Bileam aber dem Moabiterkönig Barak einen Tipp gegeben, hat gesagt, okay, ich kann sie nicht verfluchen, sie können nur Fluch oder ja, wieder negative Konsequenzen über sich bringen durch eigene Sünde. Wenn er sie dazu bringt, gegen Gott zu rebellieren, Götzendiener zu sein, dann wird Gott sie züchtigen. Und er hat ihr einen Tipp gegeben, hat gesagt, hey, schickt euch eure schönen jungen Frauen dort ins Lager, die sollen dann die Männer da verführen. So, hallo, hey, wir gehen mal kurz in unseren Götzentempel, da beten wir unsere Götzen an, wir tun es durch Sex. Wollt ihr mitkommen? Und okay, sind mitgegangen und so haben sie Israel zur Sünde verführt. Und es war eine Plage unter Israel und 24.000 sind durch diese Plage umgekommen, bis der Pinhas, der Sohn des Priesters hier, der Pinhas, den wir hier sehen, der als Leiter dieser Delegation zu den 2,5 Stämmen an den Jordan geschickt wird, bis dieser Pinhas diesen einen Mann hier durchbohrt, der gerade mit der Moabiterin ins Zelt gegangen ist und dieser Plage ein Ende setzt. Und so verwendet es hier als Beispiel, als Warnung. Haben wir nicht noch genug an der Sünde des Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben? 24.000 Männer gestorben, hat eine Auswirkung gehabt, haben sich noch nicht erholt davon. Worauf doch die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Und ihr wendet euch heute vom Herrn ab, und es wird geschehen, wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, dann wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnen. Jedoch wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht und macht euch unter uns ansässig. Wenn ihr Götzendienst betreibt da drüben, dann kommt doch in unser Land. Zurück über den Jordan, dort wo sie eigentlich wirklich sein sollten, im verheißenen Land. Aber gegen den Herrn dürft ihr euch nicht auflehnen und auch nicht Gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen, indem ihr euch einen Altar baut, neben dem Altar des Herrn unseres Gottes. Es sollte nur einen Altar geben und er war im Heiligtum, später im Tempel, wo Gott angebetet werden sollte. Hat nicht Achan, der Sohn Serachs, Untreue an dem Gebannten geübt und über die ganze Gemeinde Israel erging der Zorn und er kam nicht als einziger wegen seiner Schuld um. Wieder dieses Beispiel Achan, Anfang vom Buch Mose haben wir diese Geschichte, wo Gott sagt, ihr sollt euch nichts von dem Gebannten nehmen, von der Stadt Jericho, das gehört alles dem Herrn. Und Achan hat sich gedacht, okay, schaut keiner hin, dieser babylonische Mantel gefällt mir und was er sonst noch für Zeug mitgenommen hat, vergraben in seinem Zelt. Und als Konsequenz davon hat ganz Israel eine Niederlage erlebt in der nächsten Schlacht, in Ai. Die geistliche Lektion, die wir da gelernt haben, war, niemand sündigt allein. Es hat immer Konsequenzen auch auf andere. Niemand sündigt allein. Wir haben Familie, wir haben Gemeinde als Familie und wir sind gemeinsam nur so stark, wie jeder Einzelne geistig stark ist von uns. Und so Sünde betrifft immer auch andere und tut auch anderen weh. Vers 21. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und redeten zu den Häuptern der Tausendschaften Israels: Der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es. Und Israel soll es wissen, wenn das in Auflehnung oder in Untreue gegen den Herrn geschehen ist, dann sollst du uns heute nicht retten. Und wenn es so ist, dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns vom Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speiseopfer darauf zu opfern, und wenn es geschehen ist, um Heilsopfer darauf darzubringen, dann möge uns der Herr zur Rechenschaft ziehen. Vielmehr taten wir es aus Besorgnis, aus einem bestimmten Grund. Als wir uns sagten, künftig werden eure Söhne zu unseren Söhnen sagen, was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Der Herr hat ja eine Grenze zwischen uns und euch gesetzt, der Jordan, ihr Söhne Ruben und ihr Söhne Gad, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil am Herrn, ihr gehört nicht wirklich zu uns, ihr wohnt nicht im verheißenen Land, ihr seid auf der anderen Seite, ihr habt keinen Anteil am Herrn, ihr dürft nicht nach Jerusalem kommen und dort den Herrn anbeten. So könnten eure Söhne, unsere Söhne davon abbringen, den Herrn zu fürchten. Darum sagten wir, wir wollen uns daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und euch und zwischen unseren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten mit unseren Brandopfern und mit unseren Schlachtopfern und mit unseren Heilsopfern und damit nicht eure Söhne künftig zu unseren Söhnen sagen, ihr habt keinen Anteil am Herrn. Und wir sagten uns, geschieht es, dass es künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern in dieser Weise sprechen, dann werden wir antworten, seht die Nachbildung des Altars des Herrn, die unsere Väter gemacht haben, und zwar nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll sie sein zwischen uns und euch. Fern von uns sei es, uns gegen den Herrn aufzulehnen und uns heute vom Herrn abzuwenden, indem wir einen Altar bauen für Brandopfer, für Speiseopfer und für Schlachtopfer, neben dem Altar des Herrn unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. Verrückte Geschichte, aber auch eine wichtige Lektion hier. Sie waren ein Volk. Und der Feind, Satan, er liebt es, uns zu entzweien. Er liebt es, uns zu spalten, uns auseinanderzubringen als Gottes Gemeinde. Uneinigkeit zu bringen. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, diese 2,5 Stämme, die waren nicht besonders weise, sind nicht besonders klug vorgegangen. Erstens mal waren sie jetzt auf dem Weg zurück über den Jordan. Und wir wissen, der Jordan steht für uns geistlich gesprochen, Josua geht es ja um unser geistliches Leben in Christus, Jordan steht für volle Hingabe. Diese Stämme sind zurückgegangen über den Jordan, bildlich für uns in ein Leben voll Kompromissen. So mit einem Fuß beim Herrn, mit dem anderen Fuß in der Welt, diesen Spagat irgendwie versucht zu machen. Und das ist nie eine gute Sache. Und da haben sie diesen Riesenaltar gebaut. Noch dazu als Abbild von dem Altar, der vor dem Heiligtum stand. Riesending. Waren äußerlich religiöse Menschen. Das ist auch witzig, ne? Müssen das beweisen irgendwie. Es scheint so, dass gerade die Leute, die nur äußerlich religiös sind, dann das irgendwie beweisen müssen, hey, ich bin doch religiös. Ich bin doch Christ. Beispiel, was mir einfällt, ist der Senator Kerry, der in den Debatten da immer wieder betont hat, dass er ja katholisch ist und wie katholisch er nicht ist und ich bin katholischer Christ und in Wirklichkeit steht er eigentlich gegen fast alles, was die katholische Kirche lehrt. Ich habe kaum ein Thema, eine Meinung, aber ich bin Katholik. Und wenn er es wirklich leben würde, dann würden die Leute es vielleicht nicht in Frage stellen. So ähnlich auch hier, bauen einen Riesenaltar, damit die Leute wissen, wir können zu euch. Wir sind Christen, wenn wir so sagen wollen. Und dann, wenn andere uns auf unsere Sünden hinweisen, dann sagen sie da im Vers 22, da sagt, der Herr kennt unser Herz. Hey, sprich nicht in mein Leben. Richte mich nicht. Du kennst mein Herz nicht, aber der Herr kennt mich. Ist okay, was ich mache, der Herr. Ja, die Bibel sagt, wir kennen unser eigenes Herz nicht. Unser Herz ist böse. Nur der Herr kennt das Herz. Aber ist oft so eine Ausrede, ne, wo Leute sagen, oh, du kennst mein Herz nicht. Der Herr weiß. Schau den Altar an. Und es ist wahr, wir dürfen nicht Motive richten. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber wir haben Gottes Wort. Ich kann nicht in Herzen reinschauen, aber wir haben Gottes Wort. Das ist der Maßstab, das ist richtig, das ist falsch. Und Jesus hat gesagt, wir dürfen die Frucht beurteilen. Oder das Verhalten beurteilen von anderen Menschen. Das Wort Gottes ist ein scharfes, ein zweischneidiges Schwert. Es trennt durch zwischen Geist und Seele. Zwischen den emotionalen und oder unserem Denken, menschlichen Dingen und dem Geist Gottes. Und sie sagen, eure Kinder könnten sagen, naja, ihr seid nicht wirklich Christen, könnten es bezweifeln, ob unsere Kinder wirklich bekehrt sind, weil sie da in Kompromissen leben, jenseits des Jordan. Naja, ihr wohnt ja jenseits des Jordan. Nicht ein hingegebenes Leben an den Herrn. Und so bildlich sah das Ganze nicht wirklich koscher aus, was Rub und Gad und der halbe Stamm Manasse getan haben. Und dieser Altar war nicht das beste Denkmal. Mein Altar war eigentlich ein Ort zum Opfern und wenn Sie hier einen Altar aufstellen, ich meine, naheliegender Anschein, dass Sie hier opfern wollen. Konkurrenz zu dem Altar, der vor dem Heiligtum gestanden ist, im verheißenen Land. Das musste ja fast wie Götzendienst aussehen für die anderen 9,5 Stämme. Und das Positive, was wir den 9,5 Stämmen zugute halten müssen, ist eben, dass sie nicht weggeschaut haben, sondern dass sie gewillt waren, da zu reagieren und die Sache zu konfrontieren. So wie der Herr sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst oder wenn er gegen dich sündigt, dann geh hin und sprichst mit ihm, überführen zwischen dir und ihm. Also es war okay, dass sie die Delegation hier geschickt haben. Aber seht, was vorher noch passiert, hier die Verse 11 und 12. Die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Versammeln sich zum Krieg, sind bereit, diejenigen auszulöschen, mit denen sie gerade 7,5 Jahre Seite an Seite gekämpft haben. So oft so, oder? Solange sie den gemeinsamen Feind haben, sind sie eins. Wenn das nicht mehr da ist, dann fangen sie an, einander zu bekriegen. Wie oft ist das in Gemeinden so? Oder in Familien? Solange ein Kind krank ist oder angegriffen ist, irgendwas, da kämpfen wir gemeinsam. Aber sobald das weg ist, fangen wir an, uns gegenseitig zu bekriegen. Wie oft ist das der Fall? Haben die Perspektive verloren. Das passiert, wenn wir den Fokus verlieren. wenn wir aufhören, geistlich zu sehen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind, dass wir eins sind. Wir haben einen gemeinsamen Feind, gegen den wir kämpfen. Das ist Satan und die Dämonen und seine Freunde, die Menschen abbringen wollen von Gott und zerstören wollen. Das ist unser Feind, aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt uns Paulus im Epheserbrief im Kapitel 6. Und schon gar nicht als Gemeinde, als Geschwister gegeneinander oder als Ehepaare gegeneinander, als Familien gegeneinander. Dürfen wir den Fokus verlieren, wo der wirkliche Kampf ist. Und hier ziehen sie los, bereit in den Krieg zu ziehen, die 2,5 Stämme auszulöschen, ohne wirklich die Fakten zu kennen. In Sprüchen 18, Vers 13 heißt es, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Alles war nur vom Hörensagen. Ja, die Info war richtig. Die haben einen Altar gebaut, aber ihre Schlussfolgerung war falsch. Stimmt nicht, das Gegenteil war eigentlich die Motivation von den 2,5 Stämmen als das, was sie angenommen haben. Und das ist genau das, was so oft passiert. Oder dass der Feind anfängt, mit unseren Gedanken zu spielen und uns irgendwo so Dinge gibt, der macht irgendwas, was uns gegen den Strich geht und uns irgendwo ein bisschen ärgert. Und unsere menschliche Tendenz ist sowieso immer gleich das Schlimmste anzunehmen. Ah, der macht das sicher, weil er mich nicht leiden kann. Und wir spielen das in Gedanken weiter und schaukelt sich so richtig auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das, wo du dann nachts im Bett liegst und so richtig schön wütend und bitter wirst und den Streit oder die Argumente nochmal durchspielst und du hast in der Situation ja nie die richtigen Antworten. Aber dann abends, wenn du im Bett liegst, dann, und das hätte ich ihm sagen sollen und das hätte ich ihm und der hat es sicher so gemeint und so ein Fieser und so ein Drecksack und dann wachst du so richtig schön fertig und wütend und bitter auf. Und es schaukelt sich auf. Und dann fangen sie an, miteinander zu reden hier. Ganz Israel versammelt sich. Hey, habt ihr nicht gehört? Kannst du das glauben, dass die das machen und er und sie? Jakobus sagt uns, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Der Herr hat uns einen Mund gegeben, zwei Ohren. Ich glaube, war kein Zufall. Waren alles falsche Annahmen hier. Alles falsche Annahmen. Und wir kennen das, oder? Dass der Feind mit unseren Gedanken spielt. Und wir nehmen das Schlimmste an. Und hey, sie tut es wahrscheinlich, weil sie mich ärgern will. Und er tut es, weil er bla bla. Und ich habe so oft gesagt. Und es schaukelt sich auf und es schaukelt sich auf. Und fangen wir an zu reden mit anderen. Hey, hast du schon gehört, was sie und was er? Bla bla bla. Tratsch. Sowas Zerstörerisches. Wie zerstörerisch das ist, Tratsch. Schaut euch das an hier. Und das ist wirklich ein Übel. Auch ganz besonders in der Gemeinde. Mir kommt manchmal vor, Christen sind noch schlimmer beim Tratschen als die Leute, die Jesus nicht kennen. Weiß nicht, vielleicht weil wir eine Familie sind, weil wir so eng sind. Aber so schnell, bla 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 bla, was er und das gehört, was sie und bla bla bla. Wird uns natürlich nur, dass wir füreinander beten können, ist ja klar. Wir haben schon so unsere geistlichen Ausreden. Tratsch. So zerstörerisch. Jesus sagt uns ganz klar, wenn du was siehst, was im Leben von deinem Bruder, von deiner Schwester nach Sünde aussieht, oder wenn du was gegen deinen Bruder hast, oder dein Bruder was gegen dich hat, dann geh hin, lass deine Gabe beim Altar liegen und du geh persönlich hin. Versuch, euch zu versöhnen. Geh hin, rede mit dieser Person. Und wieder geh nur hin und rede, konfrontiere, wenn du gewillt bist, auch zu helfen. Es geht hier nicht um Verdammen. Hey, du Drecksack, was machst du da? Ich werde das nie können. Darum geht es nicht, das hilft niemandem. Wenn wir bereit sind zu helfen, dann dürfen wir solche Dinge auch ansprechen. Wir dürfen nicht den Finger in die Wunde eines Bruders legen, wenn wir nicht bereit sind zu verbinden. Es geht nicht darum, einander weh zu tun, es geht darum, einander zu helfen. Also, geh hin, klär's unter vier Augen. Vielleicht ist alles nur ein Missverständnis. Und das kennen wir, oder? Und du hast nicht das Recht, mit irgendwem anderen drüber zu sprechen, über die Sache. Erst mit der Person. Mit niemandem anderen. Das ist Rufmord. Das passiert, ne? Oft, selbst wenn du es nachher richtig stellst, der erste Eindruck, den Leute bekommen, ist oft prägend. Und wenn wir übereinander schlecht reden oder miteinander über einen Dritten, der nicht da ist, das ist Rufmord. Das ist falsch. Das ist nicht in Ordnung. Wir sollten nie was sagen, was wir nicht im Beisein der anderen Person auch sagen würden. Und wir sollten auch niemals sagen, hey, sag's nicht weiter, aber so und so. Weißt du was, wenn du es nicht weiter sagen kannst oder sag nicht, dass ich dir gesagt habe, wenn das der Fall ist, dann solltest du es besser nicht erzählen. Ich mache es zu meinem Prinzip, wenn mir irgendwer was erzählt und ich mit der anderen Person über die, um herauszufinden, ob das stimmt, ich sage immer, von wem ich es gehört habe. Genau, Petze. Und ich will auch gar nichts hören, weißt du, wenn Leute nicht bereit sind, Lösung des Problems zu sein und nur tratschen wollen, dann bin ich lieber, ich höre es gar nicht. Deswegen als Warnung. Ich werde es nicht anonym irgendwie was weiter sagen oder konfrontieren. Jakobus warnt uns vor der Macht der Zunge. Eine Macht der Zunge ist wie Feuer. Nur einen ganzen Waldbrand in Brand setzt, wie zerstörerisch das sein kann. Macht der Zunge. Wir müssen vorsichtig damit umgehen. Deswegen hat Gott uns den Käfig für die Zunge gegeben. Es fällt nur so schwer, den Käfig zuzulassen. Aber dafür haben wir zwei Ohren. Wir mehr zuhören können als reden. Also ein paar wichtige Lektionen hier. Gott sei Dank, der Priester Pinhas und die Ältesten, die sind vorher hingegangen zu den 2,5 Stämmen, bevor sie zugeschlagen haben. Und das ist wirklich die Lösung des Problems. Wenn du Probleme mit jemandem hast, wenn dir was auf den Keks geht, dann weißt du was, geh hin und red mit der Person. Lass nicht den Feind mit Gedanken spielen, wo du Annahmen triffst und Vermutungen und das weiterspielst. Seht, was hier passiert, als die gehört haben, was passiert ist, dann war es okay. Dann war die ganze Spannung weg. Weil sie das Falsche angenommen haben. Und wie oft ist es in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen mit Mitarbeitern? Ich habe das so oft erlebt. Oder als Ehepartner. Oder als Brüder, als Schwestern, als Arbeitskollegen. Wo irgendein Konflikt da ist und ja, da ist ein Problem. Aber wir spielen es weiter in unseren Gedanken und dann spielt der Feind mit unseren Gedanken und wir haben diese Projektionen irgendwie, diese Gedanken im Kopf und nehmen das Schlechteste an und wir schaukeln uns auf und er macht das sicher deswegen, weil das und so weiter und so weiter. Und ich habe das so oft erlebt, wenn dich dann endlich hinsetzt und mit der Person redest, kommst du drauf, das ist alles nur heißer Wind. So oft. Ja, da war ursprünglich ein kleines Problem, das hätte man ganz leicht lösen können, aussprechen können. Und dann war ein Riesenaufbau drüber drauf, der nichts war als falsche Vermutungen und Unwahrheiten und heiße Luft. Lügen vom Feind. Und das benutzt er, um uns zu entzweien, um uns zu spalten, um uns die Effektivität zu nehmen. Wenn wir bitter sind und wenn wir gegeneinander streiten, werden wir nicht sehr effektiv sein im geistlichen Kampf, nicht als Gemeinde, nicht als Familie. Wir müssen eins sein im Herrn, da ist unsere Stärke. Also offene Kommunikation ist das Schlüsselwort dafür, dass wir Dinge nicht in uns reinfressen. Im Epheserbrief sagt uns der Herr, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Hey, wenn das irgendwas ist, wo du nicht sagen kannst, okay, weißt du was, hatte einen schlechten Tag, ich kann das vergessen und vergeben und das ist gelaufen, wenn es mich wurmt, länger als einen Tag, die Sonne geht nicht unter
über deinem Zorn. Dann geh hin und rede es vorher aus. Und weißt du was, nicht nur werden wir viel gesünder sein, weil wir uns einige Magengeschwüre sparen, sondern wir werden auch viel mehr Einheit haben und viel mehr Frieden untereinander. Und wir werden viel effektiver sein für Gott als seine Werkzeuge. Vers 30, als der Priester Pinhas und die Fürsten der Gemeinde und die Häupter der Tausendschaften Israels, die bei ihm waren, die Worte hörten, die die Söhne Ruben und die Söhne Gad und die Söhne Manasse redeten, war es gut in ihren Augen. Seht ihr, es war gut. Und Pinhas, der Sohn des Priesters Eliasa, sagte zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Manasse: Heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr diese Untreue am Herrn nicht geübt habt. Nun habt ihr die Söhne Israel vor der Hand des Herrn gerettet. Da kehrte Pinhas, der Sohn des Priesters Eliasa, und die Fürsten zurück von den Söhnen Ruben und von den Söhnen Gad aus dem Land Gilead ins Land Kanaan zu den Söhnen Israel und brachten ihnen ihre Antwort. Und die Sache war gut in den Augen der Söhne Israel. Ja, viel heiße Luft um nichts. War überhaupt kein Problem da. Die hatten eigentlich genau die richtige Motivation für das, was sie getan haben. Es sah nur ein bisschen schräg aus. Und die Söhne Israel danken Gott und sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu vernichten, in dem die Söhne Ruben und die Söhne Gad wohnten. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad nannten den Altar Zeuge, indem sie sagten: Denn Zeuge ist er zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Wenn der Altar, der auch ein Bild für das Kreuz ist, für das Opfer, wenn der Altar in unserer Mitte ist, wenn wir uns ums Kreuz versammeln als Gemeinde, als Geschwister, als Ehepaare, als Familie, dann passiert, dass wir eins werden. Machen wir uns eins um ihn. Lassen wir uns nicht entzweien. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Herr, dass wir all diese Dinge, die wir aus unserem eigenen Erleben kennen, dass wir die schon illustriert haben im Alten Testament. Herr, dass wir nicht reinfallen in dieselben Sachen. Dass wir nicht alle schlechten Erfahrungen selbst machen müssen, Gott. Uns dabei wehtun und zerstören und spalten und gegen den falschen Feind kämpfen, der eigentlich unser Bruder ist, nicht ein Feind. Und Vater, ich danke dir auch für deine Weisheit, dass du wirkliche Antworten hast. Und dass du uns sagst, Herr, wie wir diese Dinge vermeiden können und wie wir in Frieden und in Einheit miteinander leben können. Und Jesus, so wollen wir uns eins machen um dich, um das, was du für uns getan hast. Ich bete, Vater, um Einheit für unsere Gemeinde. Bewahr uns deine Einheit, die Einheit in dir, Gott. Ich bitte, ich bringe allen Tratsch zum Schweigen, Herr. Ich bitte dich, Gott, gib uns dieses Herz, wo wir den anderen höher achten als uns selbst. Ich bete für unsere Familien, Gott, für unsere Ehen, dass du nicht zulässt, Herr, dass der Feind zerstört. Durch Selbstsucht und Streit und diese falschen Annahmen und diese Lügen des Feindes, Herr. Ich bitte dich, dass du es nicht zulässt, Herr. Lehr uns als Christen, miteinander zu kommunizieren. Probleme, die es überall gibt, die normal sind, auf christliche Art und Weise zu regeln, Herr, so wie du es uns sagst in deinem Wort. Dass wir eins bleiben, Herr, und Frieden haben. Und nicht gespalten werden. Jesus, wir wollen auf dich schauen, denn du machst uns eins. Wir beten dich an, Herr, wir lieben dich, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen. In Jesu Namen. Amen.